Die fahren jetzt nach Israel kurz nach dem Geiseldeal. Ich glaube, wir werden eine Gesellschaft treffen, die das Gefühl hat, endlich nach 2 Jahren aufatmen zu können. Aber wir werden eine sehr angespannte Gesellschaft treffen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderausgabe von der Couch Talk. Heute unter der Überschrift Couch Talk on Tour. Ja, und auf welche Tour geht es heute? Ich nehme euch mit auf eine Reise nach Israel. Beziehungsweise ich nehme euch mit in die Erinnerungen an diese Reise. Das ist natürlich jetzt keine Live-Berichterstattung, sondern eine Reflexion, die ich euch anbiete. Ich bin seit ein paar Tagen wieder zurück. Aber innerlich bin ich eigentlich noch gar nicht ganz angekommen. Manche Eindrücke sitzen einfach zu tief und sie wirken nach, so als wäre ein Teil von mir dort geblieben. Um das mal zeitlich einzuordnen, wir haben ziemlich genau 2 Jahre nach diesem schrecklichen, entsetzlichen und unfassbaren Attentat auf Israel durch die Hamas und circa 2 Wochen nach dem sogenannten Geiseldeal. Ich habe auf dieser Reise Dinge gesehen und Menschen getroffen, die man nicht einfach abhaken kann, indem man sagt, das war beeindruckend. Oder als ich gefragt wurde, wie war's, gibt es dafür keine direkten Worte. Ich habe versucht, deswegen das Ganze für mich aufzuschreiben. Und genau die Notizen und die Gedanken und die Gefühle dazu biete ich euch in diesem Podcast an. Und ich möchte das unterlegen mit ein paar Interviews, die ich vor Ort geführt habe, um euch auch Zeitzeugen und vor Ort geführte Gedanken und Gefühle näher zu bringen. Nun bin ich nicht Auslandskorrespondent oder Journalist, insofern auch nicht zur Objektivität oder ausgeglichener Berichterstattung oder tagesaktueller Berichterstattung verpflichtet, sondern ich mache diese Reise aus einem anderen Hintergrund. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren interkulturell in vielen Ländern und in einem meiner Projekte für die Mind Prevention in Berlin, die Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Und ich habe das große Glück und hatte die Ehre, dass mich Beatrice Mansour und ihr Mann Ahmad Mansour, die die Mind Prevention gegründet haben, fragten, ob ich sie auf dieser Reise begleiten mag. Die Mind Prevention berate ich jetzt schon seit rund 5 Jahren und nach dem 7. Oktober braucht es eine Neuausrichtung und nochmal neue Koordinaten, um Antisemitismus zu verstehen und den Hass, der seitens der Islamisten auf Israel einströmen, überhaupt einordnen zu können. Noch vor dem Abflug hatte ich Gelegenheit, mit Ahmad Mansour zu sprechen und ihn zu fragen, was er von dieser Reise erwartet.
Also wir sind ein Team, der ganz viel zum Thema Nahost-Antisemitismus in Schulen, in Gefängnissen arbeitet. Und ich finde, jemand, der nicht in Israel war, hat wenig Argumente, um die Komplexität dieser Konflikt auch in Schulen mit Schüler und Schülerinnen darzustellen. Und meine große Erwartung, dass ein Team zurückkommt, der sensibilisiert ist, der versteht, vor allem welche Dimension der 7. Oktober gehabt hat, aber auch einfach jenseits von Negativität und Krieg einfach die Vielfalt dieser Gesellschaft mitzubekommen, die Konflikte mitzubekommen, die unterschiedlicher Meinungen, Sichtweisen der Israelis, der arabische Israelis, der christliche Israelis in Israel mitzubekommen. Und ich bin großer Hoffnung, ich habe das schon in Kleingruppen gemacht und bin immer wieder erstaunt, wie die Menschen zurückkommen, wie viele sie mitnehmen, wenn sie in Israel sind. Das sind unglaubliche Eindrücke, die man sammelt, und ich hoffe, dass es uns gelingt, währenddessen und nachher all diese Emotionen, Informationen aufarbeiten zu können.
Warst du seit dem 7. Oktober in Israel?
Ich war einmal auch in so eine Bildungsreise. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man vor dem 7. Oktober fährt. Wir fahren jetzt nach Israel kurz nach dem Geiseldeal. Ich glaube, wir werden eine Gesellschaft treffen, die das Gefühl hat, endlich nach 2 Jahren aufatmen zu können. Aber wir werden eine sehr angespannte Gesellschaft treffen, wo Polarisierung, Spaltung, unterschiedliche Sichtweisen, eine leidenschaftliche politische Debatte, die da geführt wird, und zwar tagtäglich auf der Straße. Wir werden eine ganz andere Gesellschaft als vor einem Jahr treffen.
Wie Ahmad Mansour eben ausführte, flog er eben mit dem gesamten Team der Mind Prevention auf diese Reise. Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Menschen, die sich einer der drängendsten Aufgaben unserer Gesellschaft widmen, nämlich der Integration und der Extremismusprävention. Aber das ist eben ein so polarisierendes Thema, dass auch untereinander häufig unglaubliche Emotionen aufkommen, weil in diesem Team Menschen mit so viel Herzblut arbeiten, aus so vielen unterschiedlichen Kulturen ihrerseits kommen, dass diese Reise absehbar mit vielen Gefühlen und mit vielen Gedanken begleitet werden sollte. Und ich deswegen ein Stück meiner Aufgabe darin sah, dass wir eine Art Supervisionsgruppe an den Abenden hatten, wo wir uns zusammensetzten und insbesondere nach 2 Tagen, wo wir die furchtbaren Erlebnisse des 7. Oktober vor Ort besichtigen konnten und uns Zeitzeugen berichteten, am Abend eben aufarbeiteten. Das war eine meiner Rollen neben dem Beobachten und dem Teilnehmen. Für die, die es eben nicht wissen, Ahmad Mansour ist Psychologe, Bestsellerautor, selbst muslimischer Immigrant, er ist arabischer Israeli und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Problemen und Chancen von Integration, hat also wie sonst niemand erfahren, wie Zusammenleben in unterschiedlichen Kulturen funktionieren kann, aber woran es auch scheitern kann. Wir machten uns auf eine 4,5-tägige Reise mit den Stationen Tel Aviv, Jerusalem, dem Ort des Terroranschlags, das Nova-Festival-Gelände, ein Kibbutz Nir Oz, 2 Kilometer vom Gazastreifen zu besichtigen. Wir hatten Gelegenheit, Yad Vashem, die Gedenkstätte in Jerusalem, zu besichtigen. Wir waren im Norden Israels, nahe der libanesischen Grenze, quasi in Augenhöhe mit der Hisbollah, und hatten letztendlich Gelegenheit, mit Vertretern der IDF, also der Israeli Defense Forces, zu sprechen, genauso wie Menschen aus dem Geheimdienst kennenzulernen, aber auch einfache Bürger und Bürgerinnen, die erzählten, wie es ihnen geht und welche Gedanken und Gefühle die Menschen nach dem 7. Oktober in Israel beschäftigen. Da hatten wir Gelegenheit, auch mit denen ins Gespräch zu kommen und auch ein paar Interviews zu führen. Unser erster Reisetag begann in Jerusalem. Nach einer Nacht dort fuhren wir früh am Morgen los mit dem Bus Richtung Süden zum Gelände des Nova Festivals, einer der Orte, an dem am 7. Oktober eins der schlimmsten Massaker der jüngsten Geschichte Israels stattfand. Die Fahrt dorthin war relativ unspektakulär. Man fährt am Westjordanland vorbei und spürt natürlich die Trennung der Kulturen, und es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man es nicht kennt, an der Autobahn lang zu fahren und eine hohe Mauer neben sich zu sehen, die höher ist als die zwischen den beiden deutschen Staaten bis 1989. Wir fuhren also dort lang am Westjordanland vorbei, an Tel Aviv vorbei, in Richtung des Gazastreifens. Eine staubige Straße, Olivenbäume, vereinzelte Häuser. Und dann irgendwann ein Schild, das auf das Gelände hinweist. Und von Weitem sah man einige Autos und Busse, die da schon standen. Und insofern waren wir auch nicht die Einzigen und die Ersten, die dieses besichtigen. Aber es waren noch wenige im Land, denn es sind derzeit Reisewarnungen, das darf man auch nicht vergessen, und nicht viele Touristen in Israel. Wir stiegen aus und zuerst war für uns Stille spürbar. Das Festivalgelände ist heute eine Gedenkstätte, keine mit großen Tafeln oder jetzt großer musealer Ordnung, sondern ein Ort, der noch immer das Chaos und das Elend und den Tod des Geschehenen irgendwie in sich trägt. Überall stehen Fotos, Gesichter junger Menschen, lachend, tanzend, Fotos mitten aus dem Leben und von Partys. Und überall gibt es kleine Tafeln mit ihren Geschichten, handgeschriebene Botschaften, Stofftiere, Blumen. Man läuft durch dieses Feld von Erinnerungen und spürt, dass hier nicht einfach Menschen nur brutal ermordet wurden, sondern Lebensgeschichten, Träume und ganze Zukunftsbilder vernichtet wurden. Am sicher eindrücklichsten war ein persönliches Gespräch mit einer jungen Frau, Marcel, 25 Jahre alt, wie sie erzählte, Mutter eines 11-jährigen Jungen. Und Marcel hat überlebt. Sie erzählte uns, wie sie während des Angriffs sich zwischen den Leichnamen in Containern versteckte, versuchte, unerkannt zu bleiben, sich nicht zu bewegen, während um sie herum Menschen erschossen und erstochen wurden. Sie sprach relativ ruhig, fast gefasst, aber zitterte und machte auch zwischendrin Pausen und schilderte das brutale Geschehen, wie ihre besten Freunde, ihre engste Freundin und ihr engster Freund vor ihren Augen ermordet wurden. Ich habe an diesem Ort kein Interview führen wollen, weil ich es weder angemessen fand, noch waren auch unsere Kollegen von Mind Prevention dazu wahrscheinlich gewillt oder in der Lage. Ich habe aber für mich selber ein paar Gedanken da vor Ort eingesprochen, die möchte ich euch einfach mal ungefiltert widerspielen.
Ich laufe vorbei an den Bildern der erschossenen oder ermordeten und vergewaltigten Menschen. Und in einem der Bilder steht als Zitat: "Don't forget to breathe." Es war sicher zu Lebzeiten anders gemeint und auf das Festival bezogen. Und hier hat das noch eine ganz andere Bedeutung.
Ja, und genauso ging es mir an diesem Vormittag in diesem Gelände. Ich vergaß fast zu atmen. Nur ein paar Kilometer weiter liegt Nir Oz, ein kleines Kibbuz, nur wenige Minuten ebenfalls fußläufig vom Gazastreifen entfernt. Vor dem Angriff lebten dort etwa 400 Menschen, junge Familien, Handwerker, Lehrerinnen, Künstler. Heute ist von dieser Gemeinschaft nichts mehr übrig. Unsere Begleiterin, die uns durch das ebenfalls von der Hamas angegriffene Kibbuz führte, hieß Rita. Eine Frau, Mitte 50, sehr warmherzig, sehr klar. Sie lebte ihr ganzes Leben in Nir Oz, war aber am Tag des Angriffs zufällig bei Freunden in einem anderen Ort. Sie überlebte, viele ihrer Nachbarn im Kibbuz jedoch nicht. Und Rita führte uns über das Gelände, das mehr einem Trümmerfeld glich. Häuserwände waren durchlöchert, verkohlt, Wohnzimmer zerschossen. In den Vorgängen standen noch Spielgeräte, Fahrräder, Blumentöpfe, ja, Kinderspielzeug, Spuren eines Alltags, der innerhalb weniger Minuten ausgelöscht wurde. Rita erzählte uns, dass 85% des Kibbuz zerstört wurden, also von 200 Häusern blieben 6 stehen und 120 Menschen wurden getötet, darunter viele Kinder. Und eines der Opfer wurde sogar noch als Geisel verschleppt, das jüngste Kind, das in Gefangenschaft geriet. Es war 9 Monate alt. Rita sagte zum Abschluss: "Ich bin froh, dass ihr hier seid, aber ich wünsche mir, dass ihr versteht, wie nah der Tod hier in Israel immer ist. Wir leben damit, jeden Tag." Und zugleich sagte sie: "Wir müssen und wir werden mit Palästinensern leben. Das Wichtigste ist, dass die Hamas verschwindet. Es wird und kann keinerlei Frieden geben mit der Hamas. Aber Entmenschlichung, was sie uns angetan haben, werden wir nicht unsererseits mit Entmenschlichung beantworten." Die Häuser, Gärten und Terrassen des Kibbuz stehen seit dem Nachmittag des 7. Oktober praktisch unberührt. Niemand wohnt mehr dort. Was mich also insbesondere berührte, war, dass die Kibbuz-Bewohnerin Rita, die uns durchs Dorf führte, ihre engsten Freunde und Teile ihrer Familie verloren hat. Sie ist bis heute wütend, tief getroffen, zeigt aber keinerlei Hass auf Palästinenser. Wer hingegen gehasst wird, das ist die Hamas, nicht nur von Israel, sondern auch von vielen Palästinensern im Gazastreifen. Denn sie morden, sie foltern die eigenen Leute, sie nutzen Kinder als Schutzschilder, sie unterdrücken Freiheit, sie unterdrücken Frauen, sie vergewaltigen nicht nur Israelis, sondern auch Palästinenser im Gazastreifen, fast jeden Tag. Das wurde uns von sehr vielen berichtet und das sind Gründe, wo Israelis hassen, wenn es um die Hamas geht. Nicht jedoch, wenn es pauschal um Palästinenserinnen und Palästinenser geht. An diesem Tag fuhren wir zu einer dritten Stätte, die ebenfalls das Grauen zeigte. Es war der sogenannte Friedhof der Autos. Nicht, dass da nur Blechhütten liegen, sondern in jedem Auto ist eine Geschichte, denn in jedem Auto saß ein Mensch oder eine Familie. 1650 Autos, solange das Auge reicht, stehen dort angereiht, hintereinander, mit Schusslöchern, mit zerborstenen Scheiben und den Kurzgeschichten zu jedem Auto, sofern man es rekonstruieren konnte, wer dort starb und an welcher Stelle dieses Auto gefunden wurde. 1650 motorisierte Särge, könnte man sagen. Und durch dieses Gelände, durch diesen Friedhof der Autos, führte uns ein ehemaliger Major der Armee, der schon ausgeschieden war, aber nach dem 7. Oktober wieder rekrutiert wurde und zur Geiselbefreiung im Gazastreifen aktiv war. Und er hat diesen Friedhof eigeninitiativ und mit Spenden errichtet und führt heute Besuchergruppen dadurch. Und was beeindruckend war, während der Führung erläuterte er, wie ihn der Begriff des Genozids, der Israel vorgeworfen wird, immer wieder nicht nur irritiert, sondern wütend macht. Und er beschreibt, wir werden uns das gleich im Original anhören, dass er mit Weisungen, aber auch aus eigener Haltung der Israelis, die das Leben halten wollen, auch von Menschen in einem Krieg, die Zivilisten schonen wollen, mit dieser Haltung immer wieder bestraft werden und gleichzeitig diese Vorwürfe an Genozid erdulden müssen, während die Brutalität der Hamas unbeschreiblich wäre, wo sie manchmal hätten schießen können, nicht geschossen haben. Und diese Verzweiflung, immer wieder diesen Vorwurf zu bekommen, die war deutlich rauszuhören. Und das können wir uns mal im Original anhören.
It's so difficult to hear the claims about genocide when you know, when I know, that I have friends who paid with their own lives, who got injured and were killed. Just because they were directed and they were trying, because in our core values to avoid civilian casualties. We dropped so many targets so many times that we didn't pull the trigger because we knew that the cost would be hitting civilians while you can kill a very high level terrorist, and we didn't pull the trigger to do it. So when you hear some crazy claims about genocide, it's just the other way around. Whoever committed genocide is Hamas, who came here and killed children and burned them alive and kidnapped babies. And beheaded them.
Ja, während er das ausführte, ballte er die Faust und man sah ihm die Wut an. Die Wut zu sehen, wie seine eigenen Kameraden umgebracht wurden, und alles der Code der israelischen Armee ist eben, Zivilisten zu schonen. Und so oft hätte er den Trigger, wie er sagt, ziehen können, aber hat es nicht getan. Und deswegen kann er diesen Vorwurf des Genozids auf Seiten Israels nicht stehen lassen und erträgt das auch nicht mehr, wenn auf der anderen Seite eben er gesehen hat, wie Hamas kleine Kinder erschießt und junge Mädchen vergewaltigt, Familien auslöscht und Kinder köpft. Am Abend fuhren wir wieder zurück nach Jerusalem in unser Hotel, und nach dem Abendessen regte ich an, dass wir uns zusammensetzen in der Gruppe mit unseren 20, 21, die wir ja mit mir insgesamt waren, um die Tagesereignisse, um die Gedanken, die Gefühle und die Eindrücke noch einmal Revue passieren zu lassen und mit diesen Gedanken und Gefühlen nicht nach diesem Tag alleine im Hotelzimmer zu sitzen. Ja, und nach der Moderation dieser kleinen Runde mit den Kolleginnen und Kollegen von Mind Prevention hatte ich das Gefühl, ich möchte für mich nochmal sein, abends spazieren gehen in Jerusalem. Bin über die Straßen, durch die Straßen gelaufen, wo Leben war, Cafés offen, Bars, Stimmung, Stimmen, Musik. Also auf den ersten Blick scheint da auch alles normal, aber ich fühle irgendwie unter dieser Oberfläche eine Grundspannung, eine Wachheit, keine Angst, sondern eine Alertheit. Und ich habe selten Menschen erlebt, die so aufmerksam sind, so wach wie Israelis. Nicht ängstlich, aber wach. Sie wissen, dass das Leben jeden Moment kippen kann. Und trotzdem, da ist keine Härte. Sie leben mit Energie, mit Humor, mit dieser fast trotzig lebendigen Art, die sagt, wir lassen uns nicht brechen. Und in Deutschland leben wir seit jetzt über 70, 75 Jahren mit gelegentlichen Ausnahmen weitestgehend in Sicherheit. Wir haben den Luxus, Konflikte zu diskutieren, ohne sie wirklich zu spüren, wobei auch das in meiner Beobachtung durch die Zunahme der islamistischen Gefahr, aber auch durch viele andere Bedrohungen, die seitens jetzt hybrider Angriffe aus Russland kommen, natürlich auch in unsere Nähe kommen. Und trotzdem hat das nichts mit dem Bedrohungsgefühl zu tun, was Israelis jeden Tag erleben. Ja, und nochmal, kann es sein, dass ihr euch fragt, was hat denn das jetzt alles mit dem Coach-Doc zu tun? Ja, für mich ist die Antwort klar, sehr viel. Es geht um Konflikte. Das haben wir, das habe ich in meiner Beratungsrolle oder als Coach sehr häufig in Teams, in Organisationen, aber das gibt es eben auch zwischen Völkern. Und Konflikte stehen immer dort, wo Kommunikation aufhört, beziehungsweise wo Hass entstanden ist, wo Menschen sich nicht mehr zuhören wollen, sondern nur noch Recht haben, beziehungsweise den anderen vernichten wollen. In Israel wurde mir bewusst, dass hier Konfliktlösung nicht mit Kompromiss beginnt und auch nicht mit Kommunikation zu lösen ist, sondern mit Haltung. Soweit meine erste Episode nach meiner Israel-Reise, der Sonderpodcast Coach Doc on Tour. In der nächsten Folge werde ich euch berichten von den Erlebnissen in Jerusalem. Wir waren in Yad Vashem, der Gedenkstätte des Holocausts, der Shoah, sind dann nach Tel Aviv gefahren, hatten Gelegenheit, einem Sprecher der IDF, Ariel Shalikar, zu sprechen und haben uns einen 47-minütigen Film, ein Zusammenschnitt der Ereignisse des 7. Oktober angeschaut. Ein Zusammenschnitt aus Ton- und Videoschnitten, der noch einmal das Grauen zeigte und gleichzeitig eine Art Wachrütteleffekt für uns alle hatte. Ich möchte davon berichten und auf der inhaltlichen Ebene möchte ich darüber sprechen, warum Kritik an Israel häufig in Anklage umschlägt und warum der Begriff Israel-Kritik eigentlich schon ein Problem ist und wie wir gerade als Deutsche eine Haltung entwickeln können, die klar empathisch und gleichzeitig verantwortungsvoll ist. Denn am Ende geht es nicht um Politik, es geht um Menschen und um die Frage, wie wir ihnen begegnen. Das war's für heute. Die erste Episode Coach Doc on Tour mit unserer Reise durch Israel. Das war ein ungewohnter Schwerpunkt, den ich gesetzt habe, eine ungewohnte Offenheit und Schwere, die dieser qua Inhalte und der Erlebnisse nun mal hatte. Danke trotzdem fürs Dranbleiben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.